Und jetzt sind die Kinder zum Kindergottesdienst eingeladen. Die Gnade Gottes und der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns unter Stille und den Segen für die Predigt beten. Herr Jesus, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, irgendwo las ich mal von Eltern, die ihrem Sohn zum 18. Geburtstag einen großen, beklebten Pappschlüssel geschenkt haben. Dieser Schlüssel sollte signalisieren, bis hierher haben wir als Eltern für dich die Verantwortung getragen und übernommen. Ab heute trägst du die Verantwortung für dein Leben selbst. Ja, es ist trotz allem ganz schön schwer, seine Kinder loszulassen, sie auch ihre eigenen Fehler machen zu lassen. Vielleicht zusehen zu müssen, wie ihr eigen Fleisch und Blut trotz aller Warnungen und Hilfsangeboten geradewegs vielleicht ins Unglück läuft. Und wir als Eltern können es nicht festhalten, wir können es nicht verhindern. Wie vielen Eltern ergeht es so immer wieder? Wie viele Tränen werden da von Eltern vergossen? Wie viele Gebete werden zum Himmel geschickt? Und doch, wenn ein junger Mensch erwachsen ist, muss er seine eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn er sich falsch entscheidet, muss er wohl oder übel auch die Verantwortung dafür tragen. Daran ist nichts zu ändern. Und trotzdem leiden viele Eltern darunter, wenn ihr Kind andere Wege geht. Andere Wege, als sie sich sie gewünscht haben. Besonders aber, wenn sie sehen, dass ihr Kind offensichtlich auf falschen Wegen geht. Warum wohl? Weil sie ihre Kinder lieb haben. Und weil sie sehen möchten, dass es ihnen gut geht. Ja, dass sie glücklich sind. Und so ähnlich, ihr Lieben, so ähnlich geht es Gott, dem himmlischen Vater, mit seinem auserwählten Volk Israel und uns. Jesus weint über Jerusalem. Wenn man wie Jesus von den gegenüberliegenden Hügeln auf die Stadt Jerusalem zukommt, sieht man das herrliche Panorama der Stadt vor sich. Dächer und Kuppeln im herrlichen Sonnenlicht. Ich durfte diesen Blick schon mehrmals erhaschen. Damals, zu Jesu Zeiten, war der Blickfang der herrliche Tempel, das Zentrum des geistlichen Lebens in Israel. Heute steht dort der Felsendom, das Heiligtum des Islam. Jesus weint, obwohl sich ihm ein Anblick bietet, der doch jedes Herz zum Jubeln bringen könnte. Jesus liebt diese Stadt, doch er liebt sie nicht wegen ihrer schönen Paläste und Mauern, er liebt sie nicht mal wegen ihres wunderbaren Tempels. Jesus liebt diese Stadt wegen ihrer Menschen, von denen jeder Einzelne sein Herz ganz tief berührt. Während seine Blicke über die Schönheit der Stadt gleiten, sieht Jesus hinter der schönen Fassade die Bewohner. Gottes Kinder, die ihr Herz abgewendet haben von ihrem himmlischen Vater. der sie doch so sehr lieb hat. Trotz aller Warnungen und Mahnungen durch die Propheten und durch Jesus selber, sie laufen weiter auf ihrem Weg, der sie in ihr Verderben führt. Jesus lässt sich nicht täuschen von dem ersten Eindruck und Jesus lässt sich auch nicht täuschen von der schönen Fassade. Sein Blick geht viel tiefer. Jesus kommt ja nicht als Reisender, als Tourist, als Pilger, wie wir, wenn wir vielleicht Jerusalem besuchen. Jesus kommt als Retter und Erlöser, als Gottes Friedensbringer. Er ist der verheißene Messias, auf den sein Volk seit Jahrhunderten wartet. Und er blickt hinein in die Herzen, damals wie heute. Und er sieht den Stolz derer, die sich nicht helfen lassen wollen. Nicht helfen lassen wollen von Gott. So wie ein Kind, das alle Hilfe der Eltern in den Wind schlägt. Damals wie heute sagen viele, ja, so schlimm steht es doch gar nicht um mich. Andere sind da viel schlimmer dran. Im Grunde kann doch eigentlich Gott mit mir ganz zufrieden sein. So eng wird Gott das schon nicht sehen. Wird schon alles gut gehen am Ende. Aber ihr Lieben, die Bibel mahnt immer wieder, es wird nicht gut gehen, wenn wir nicht auf Gottes Wegen gehen. Jesus sah vor seinem inneren Auge, was etwa 40 Jahre später geschehen würde. Er sah die zerstörte Stadt Jerusalem. Er sah den zerstörten Tempel, alle Fassade zerbrochen, alles kaputt. Doch was viel schwerer wog, er sah die vielen Menschen, die da bei uns leben kamen. Ohne vorher mit Gott ins Reine gekommen zu sein, ohne Frieden mit Gott zu haben, verloren, für immer verloren. Sie haben sich nicht heimsuchen lassen ins Vaterhaus Gottes. Und das alles sah Jesus mit seinem Herzen und er weinte darüber. Er weinte wie eine Mutter um ihr verlorenes Kind weint. Und genauso wie Jesus es gesehen hatte, so traf es dann auch ein. Kein Stein von Jerusalem, von dem wunderbaren Tempel, blieb auf dem anderen. Die stolze Fassade unwiederbringlich zerstört und viele tausende Menschen verloren ihr Leben. Und die am Leben blieben, die wurden zerstreut in alle Welt, unter alle Völker. War das Ende der Geschichte Gottes mit seinem Volk? Viele meinten das tatsächlich. Und bis heute glauben viele, Gott habe sein Volk verstoßen. Auch die Kirche hat sich bis in die jüngste Vergangenheit gegenüber Gottes Volk nicht gerade fair verhalten. Dabei ist dieses Volk die Wurzel der christlichen Gemeinde. Wie sagt Paulus im Römerbrief, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Davon kann keine Rede sein. Wie könnte Gott sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, einfach aufgeben? Oder in Jesaja 49 lässt Gott durch den Propheten ausrichten, kann eine Mutter ihr Kind vergessen, bringt sie es übers Herz, es seinem Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals, Israel. Gott hat sein Volk weder vergessen noch verstoßen. Er hat ihnen nicht gekündigt. Er bleibt seinen Verheißungen treu, obwohl das Volk ihm oft untreu war. Sie sind durch Jahrhunderte des Leides unter Not gegangen. Und wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat Gott sie unter Schmerzen ziehen lassen. So wie Eltern ihr Kind ziehen lassen müssen, wenn es alle Warnungen in den Wind schlägt. Doch seiner Liebe hat das keinen Abbruch getan. Längst schon stand Gottes Plan fest, sein Rettungsplan für sein geliebtes Volk. Und nicht nur für sie, sondern für alle Menschen. Kurze Zeit nach diesem Ereignis rief Gottes Sohn am Kreuz auf Golgatha: Es ist vollbracht. Die Schuld ist gesühnt und der Weg zum Herzen Gottes ist frei. Auch für Israel hatte Gott in seiner Gnade schon längst einen Plan. Und wir dürfen heute Zeugen sein, wie sich Gottes Volk nach Jahrhunderten der Zerstreuung wieder sammelt und wieder zu einem Volk und Staat geworden ist. Das ist einmalig in der Welt. Wie wunderbar ist es, miterleben zu dürfen, wie aus der Wüste zwischen Mittelmeer und Jordan wieder ein fruchtbares Land wurde, mit gut 7 Millionen Einwohnern, weltweit führend in der Medienwirtschaft, in der Medientechnik, der Computertechnik. Viele Nobelpreisträger kommen aus diesem Land. Kein anderes Land in der Region kann Vergleichbares vorweisen. Das erzeugt natürlich auch Neid und Hass auf dieses Volk. Bedrängt von allen Seiten hat dieses kleine Volk seit nunmehr 75 Jahren durchgesetzt. Bis heute hat es sich durchgesetzt gegen eine Übermacht von Feinden. Und noch immer drohen seine Feinde ihm mit völliger Vernichtung. Ein hoher Hamas-Führer, eine Hamas ist ja eine palästinensische Terrororganisation, so ein Führer bekennt: Frieden im Nahen Osten gibt es erst, wenn es Israel nicht mehr gibt, wenn wir es vernichtet haben. Aber das haben schon viele versucht, Israel zu vernichten. Es ist ihnen nicht gelungen. In jüngster Zeit nicht. Wer nicht nur auf die Fake News, auf die vielen Falschmeldungen und Lügen der Medien hört und sieht, der erkennt, was für ein Wunder Gottes hinter der Existenz dieses Volkes steht. Wie Gott seine Verheißungen wahr macht. Die Geschichte des Volkes Israel von seiner Entstehung bis heute ist einfach ohne die Bibel nicht zu verstehen. Das heißt ja nicht, dass israelische Politik keine Fehler macht. Aber es heißt, dass wir uns nicht als Klüger hinstellen und als Besserwisser auftreten. Dass wir uns als Christen an die Seite unserer jüdischen Geschwister stellen. Und wenn es möglich ist, sie mit unseren Gebeten und auch mit unserer Tatkraft zu begleiten. Ein gutes Beispiel sind ja die Handwerkereinsätze der sächsischen Israel-Freunde. Sicher haben Sie schon davon gehört. Dieser Einsatz oder diese Einsätze an den Holocaust-Überlebenden in Israel. Auch ein Besuch Israels ist nicht nur ein Erlebnis der besonderen Art, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit mit unseren älteren Geschwistern. Ja, Israel, die Juden, das sind ja unsere älteren Geschwister. Lesen Sie mal nach, wenn Sie heute nach Hause kommen und mal ein bisschen Zeit haben. Römer 9 bis 11, vielleicht auch in einer neueren Übersetzung. Da wird das alles mal, beschreibt Paulus das mal alles so deutlich, die ganzen Zusammenhänge. Gott lässt uns an anderer Stelle in der Bibel sagen, wer sich zu Israel bekennt, wer es segnet, der wird gesegnet. Und wer es angreift, der greift mich an. Ich sagte vorhin schon, unsere Wurzel liegt im Judentum. Auch Jesus war ja Jude. Juden und Christen gehören zusammen. In einem Lied, das wir in unserem Roten Buch finden, da heißt es: Gottes Volk sind diese zwei, sie das Alte wie das Neue. Gott, der Herr, steht beiden bei, in Geduld und großer Treue. Ihr Lieben, bis jetzt haben wir vieles über Israel und sein Verhältnis zu Gott gehört. Aber was will Jesus mit diesem Predigtext uns sagen? Wo stehen wir eigentlich? Wie sieht unsere Fassade aus, in der wir uns vielleicht verstecken? Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Wir wissen aus seinem Wort, dass nur gerettet werden kann, dass nur in den Himmel kommt, in die Herrlichkeit Gottes, wer Jesus als seinen Heiland und als seinen Erlöser erkennt und annimmt. Oder denken wir auch, ach, so schlimm bin ich doch gar nicht. Gott wird schon ein Einsehen haben. Es wird schon alles gut werden. Die Bibel sagt ganz klar, nein, wird es nicht. Jedenfalls nicht ohne Jesus Christus. An ihm entscheidet sich unser Schicksal. Ja, er ist das Ticket, gleichsam das Ticket für den Himmel. In dieser Beziehung spricht auch das Neue Testament eine ganz deutliche Sprache. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So sagt Jesus im Johannesevangelium. Und wer den Sohn Gottes angenommen hat, der hat das ewige Leben. Alles wird gut, ihr Lieben. Diese drei Worte begegnen einem heute auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gemerkt haben. Vielleicht sagen wir selber auch ab und an als kleinen Trost vielleicht, weil uns nicht anderes einfällt. Aber genau genommen ist das eigentlich nur ein Trostwort für Menschen, die in einer Beziehung mit Jesus Christus leben. Im Römerbrief schreibt Paulus: Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Und wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann bist du ein Kind Gottes. Dann danke Gott für deine Rettung und bete für die um dich herum, die Jesus noch nicht erkannt und angenommen haben. Es sterben täglich so viele Menschen ohne Jesus, ohne Frieden mit Gott zu haben. Und Jesus weint auch heute um jeden Menschen, der verloren geht. So wie er damals um die verlorenen Kinder Israels in Jerusalem weinte. Damals sah Jesus den Untergang Jerusalems voraus und weinte. Und die Bibel sagt uns deutlich, dass diese Weltzeit auch an ihr Ende kommen wird, ja kommen muss. Denn die Spirale von Neid und Eifersucht, von Gewalt und Hass, von Leid und Not kann und wird sich nicht unendlich so weiterdrehen. Ja, einmal wird das Maß voll sein. Und da wird, Gott sei gedankt, einmal jeder Gerechtigkeit von ihm empfangen. Das Gericht Gottes wird kommen. Es wird aber auch der Tag der Erlösung sein für alle, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben und seinen Opfertod am Kreuz für sich geschehen anzunehmen. Paulus schreibt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Tag, an dem alles Böse und Verdorbene dieser Welt weggenommen wird und ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen wird. Und die Zeit bis dahin nennt die Bibel Gnadenzeit. Aber einmal läuft die Uhr ab und dann ist es zu spät. Ja, mit Christus steht und fällt unser Heil, das Heil der Welt, aber auch das Heil für Israel. Jesus weint nicht nur um seine Kinder. Er hat auch sein Leben dafür gegeben, damit aus den Tränen der Trauer einmal Tränen der Freude werden, wenn er seine Kinder in seine Arme schließen kann. Auch dich und mich. Was haben wir doch für einen großartigen und liebevollen Gott. In Israel grüßt man sich mit Shalom. Und damit möchte auch ich die Predigt schließen. Shalom, das heißt, ich wünsche dir Frieden, Heil und ein erfülltes Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschlichen Wunder, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.